Ja, guten Morgen zusammen. Ich freue mich, dass ich wieder mal hier sein darf bei euch, um euch das Wort Gottes weiterzugeben, und möchte auch viele Grüße natürlich aus der Tittmeninger Gemeinde weitergeben. Ja, wir sind da gerade im Philipperbrief in unserer Predigtreihe, und heute sind wir beim Kapitel 3 angekommen. Und das Thema lautet Religion kontra Christus. Ja, Religion kontra Christus, sicher eine etwas provozierende und ungewöhnliche Formulierung, noch dazu als Predigtthema in einem christlichen Gottesdienst. Warum kontra? Warum überhaupt eine Unterscheidung zwischen Religion und Christus oder Christentum? Haben wir nicht in unserer Weltreligionenausstellung im März diesen Jahres auch das Christentum präsentiert, in einer Reihe mit Hinduismus, Buddhismus, Islam und anderen Religionen? Wird nicht Religion und christlicher Glaube und damit auch Christus in einem Atemzug genannt? Sollte es also nicht besser Religion und Christus oder vielleicht noch Religion oder Christus heißen? Aber die Formulierung Religion kontra Christus bedeutet, Religion und Christus, religiöse Vorstellungen und Praktiken und das Evangelium schließen sich gegenseitig aus. Eine steile Behauptung und riecht verdächtig nach Fundamentalismus, nach Eiferei oder Rechthaberei. Um der Sache näher zu kommen, müssen wir uns fragen, was Religion überhaupt bedeutet. Laut dem Internetlexikon Wikipedia gibt es keine wissenschaftlich anerkannte Definition des Begriffs Religion. Weiter kommen wir, wenn wir die wörtliche Bedeutung dieses Begriffs anschauen. Das Wort Religio kommt aus dem Lateinischen und bedeutet wörtlich Rückverbindung. Das entsprechende Verb religare heißt zurückbinden oder freier übersetzt wieder verbinden. Und gemeint ist in diesem Zusammenhang wieder verbinden mit Gott. Der Mensch spürt, dass es in diesem Universum eine höhere Macht, etwas außerhalb von ihm und über ihm Stehendes, etwas über ihn Bestimmendes geben muss, von dem er getrennt ist und zu dem er aber wieder eine Verbindung herstellen möchte. Die Bibel drückt dieses Gespür folgendermaßen aus, Prediger 3, Vers 11. Er hat alles schön gemacht zu seiner Zeit, auch hat er die Ewigkeit in ihr Herz gelegt, nur dass der Mensch nicht ergründen kann das Werk, das Gott tut, weder Anfang noch Ende. Religion ist das Bestreben des Menschen, dieses Werk, das Gott tut, zu ergründen, eine Verbindung zu dieser höheren Macht, zu einem Gott oder zu mehreren Göttern herzustellen. Dazu hat er die unterschiedlichsten Vorstellungen und Glaubensinhalte sowie religiöse Lebensregeln und Vorschriften entwickelt, um dadurch dieser Macht immer näher zu kommen, um deren Wohlgefallen und Annahme oder sogar die Vereinigung mit ihr zu erreichen. Er hat dazu immer wieder große Anstrengungen unternommen und große Opfer gebracht, bis hin zum Märtyrertum und lebensfeindlicher Askese in der Hoffnung, diesem Ziel näher zu kommen, allerdings immer ohne Gewissheit, ob seine Anstrengungen auch fruchten würden. Warum ist nun Religion in diesem Sinne so unterschiedlich zu Christus und dem Evangelium, das er uns Menschen in diese Welt brachte? Warum schließen sie sich gegenseitig aus? Diese Frage wollen wir anhand des heutigen Bibeltextes und auch anderer Bibelstellen nachgehen. Lesen wir mal jetzt in Philipper 3, die Verse 1 bis 11. Dort heißt es: Im Übrigen, meine Brüder, freut euch in dem Herrn. Euch immer wieder dasselbe zu schreiben, ist mir nicht lästig, euch aber macht es gewiss. Habt Acht auf die Hunde, habt Acht auf die bösen Arbeiter, habt Acht auf die Zerschneidung. Denn wir sind die Beschneidung, die wir Gott im Geist dienen und uns in Christus Jesus rühmen und nicht auf Fleisch vertrauen. Obwohl auch ich mein Vertrauen auf Fleisch setzen könnte, Wenn ein anderer meint, er könne auf Fleisch vertrauen, ich viel mehr. Beschnitten am achten Tag aus dem Geschlecht Israel vom Stamm Benjamin, ein Hebräer von Hebräern im Hinblick auf das Gesetz, ein Pharisäer im Hinblick auf den Eifer, ein Verfolger der Gemeinde, im Hinblick auf die Gerechtigkeit im Gesetz untadelig gewesen. Aber was mir Gewinn war, das habe ich um des Christus willen für Schaden geachtet. Ja, wahrlich, ich achte alles für Schaden gegenüber der alles übertreffenden Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn, um dessen Willen ich alles eingebüßt habe. Und ich achte es für Dreck, damit ich Christus gewinne und in ihm erfunden werde, indem ich nicht meine eigene Gerechtigkeit habe, die aus dem Gesetz kommt, sondern die durch den Glauben an Christus, die Gerechtigkeit aus Gottes, die Gerechtigkeit aus Gott aufgrund des Glaubens, um ihn zu erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden, indem ich seinem Tod gleichförmig werde, damit ich zur Auferstehung aus den Toten gelange. Soweit der heutige Predigttext. Versuchen wir nun anhand dieser Verse herauszufinden, warum das religiöse Bestreben des Menschen mit dem Evangelium unvereinbar ist. Auslöser der Argumentation des Paulus ist eine scharfe Abgrenzung zu falschen Lehren, denen offensichtlich die Gemeinde in Philippi ausgesetzt war. Im Vers 2 haben wir gehört: Habt Acht auf die Hunde, habt Acht auf die bösen Arbeiter, habt Acht auf die Zerschneidung. Wen und was meint hier Paulus? Hunde waren damals nicht wie heute beliebte Haustiere, sondern verachtete, herumstreunende Straßenköter, die man sich lieber vom Leibe hielt. Und als Zerschneidung bezeichnet Paulus in Anlehnung an damals bekannte heidnische Rituale der Körperverstümmelung, die von den gesetzestreuen jüdischen Christen praktizierte Beschneidung, die nichts mehr mit der im Gesetz vorgeschriebenen Beschneidung als einem äußeren Zeichen der Zugehörigkeit zum Volk Israel zu tun hatte. Diese Leute lehrten, dass die gläubig gewordenen Juden noch die Beschneidung bräuchten, um vor Gott gerechtfertigt zu werden. Sie zogen anscheinend wie streunende Hunde von Gemeinde zu Gemeinde, um ihre falsche Lehre zu verbreiten. Und vor diesen bösen Arbeitern, wie Paulus sie bezeichnet, warnt er die Philipper eindringlich, wenn er schreibt: Habt Acht auf die Hunde. Warum geht Paulus hier so massiv vor? Warum sind diese Leute für ihn nicht einfach Brüder, die in einem Punkt eine falsche Meinung haben, sondern böse Arbeiter? Die Antwort finden wir in den folgenden Versen. Vers 3 schreibt ja: Denn wir sind die Beschneidung, die wir Gott im Geist dienen und uns in Christus Jesus rühmen und nicht auf Fleisch vertrauen. Paulus sagt damit: Wir repräsentieren die eigentliche Beschneidung, für die die äußerliche Beschneidung nur ein Hinweis, ein Symbol war, so wie er schon im Römerbrief erklärt hat, im Kapitel 2, Vers 28. Denn nicht der ist ein Jude, der es äußerlich ist. Auch ist nicht das die Beschneidung, die äußerlich am Fleisch geschieht, sondern der ist ein Jude, der es innerlich ist, und seine Beschneidung geschieht am Herzen, im Geist, nicht dem Buchstaben nach. Seine Anerkennung kommt nicht von Menschen, sondern von Gott. Die falschen Lehrer verbreiteten, dass zur Anerkennung vor Gott nicht das Werk Jesu Christi ausreicht, sondern noch die äußere Beschneidung notwendig sei, obwohl sie nie im Gesetz als ein Mittel zur Rechtfertigung vor Gott vorgesehen war. Paulus deckt die falsche, dahinterstehende Haltung auf, wenn er dann sagt: Die wir Gott im Geist dienen und uns in Christus Jesus rühmen und nicht auf Fleisch vertrauen. Die wirklich Gläubigen dienen Gott im Geist und vertrauen nicht auf ihr eigenes Fleisch. Sie geben die ganze Ehre Jesus Christus und stützen sich nicht auf ihre eigene selbst geschaffene Gerechtigkeit, indem sie fordern, dass dem vollkommenen Werk Jesu noch etwas hinzugefügt werden muss. Im Grunde genommen geht es hier weniger um das Thema Beschneidung, sondern um das, was hier als das auf das Fleischvertrauen bezeichnet wird. Auf unser Fleischvertrauen, das heißt auf unser Ich-Wesen, letzten Endes auf uns selbst zu vertrauen, darauf, dass wir durch unsere eigenen religiös motivierten Taten etwas dafür tun oder dazu beitragen könnten, um von Gott angenommen zu werden. Also Errettung nicht durch Christus allein, sondern durch Christus plus etwas, in diesem Fall die Beschneidung. Das Verhängnisvolle dabei ist, dass man mit diesem Plus die von Christus bewirkte Gnade wieder außer Kraft setzt. Paulus hat sich mit der Frage der Beschneidung und mit diesem hinzufügen wollen schon im Galaterbrief auseinandergesetzt und dazu unmissverständlich festgestellt, Galater 5 ab Vers 2, siehe, ich, Paulus, sage euch, wenn ihr euch beschneiden lasst, wird euch Christus nichts nützen. Ich bezeuge nochmals jeden Menschen, der sich beschneiden lässt, dass er verpflichtet ist, das ganze Gesetz zu halten. Ihr seid losgetrennt von Christus, die ihr durchs Gesetz gerecht werden wollt. Ihr seid aus der Gnade gefallen. Wir aber erwarten im Geist aus Glauben die Hoffnung der Gerechtigkeit. Denn in Christus Jesus gilt weder Beschneidung noch Unbeschnittensein etwas, sondern der Glaube, der durch die Liebe wirksam ist. Jeder, der einen Teil des mosaischen Gesetzes für gültig erklärt, ist verpflichtet, das gesamte Gesetz einzuhalten. Dadurch verlässt er sich wieder auf das Gesetz und nicht mehr auf Christus und fällt aus dessen Gnade. Der Kernpunkt des Evangeliums lautet doch, wir sind aus Gnade gerettet, nicht aus unseren Werken. Niemand soll vor Gott treten und mit seinen gut gemeinten Werken irgendwelche Ansprüche geltend machen können. Gnade und Werke, Geschenk und Verdienst schließen sich gegenseitig aus. Entweder Gnade oder Werke. Hier gibt es keine Vermischung, kein Nebeneinander. Wer ein bisschen Werke noch dazu mischen will, stößt die Gnade von sich. Vielleicht verstehen wir jetzt, warum Paulus hier so vehement reagiert, wenn er diese Irrlehrer als böse Arbeiter bezeichnet oder wenn er im Galaterbrief schreibt, Kapitel 1, Vers 9, wenn jemand euch etwas anderes als Evangelium verkündigt als das, welches ihr empfangen habt, der sei verflucht. Schließlich geht es hier nicht um irgendeine Lehrfrage, sondern darum, ob man in der Gnade Christi bleibt oder aus ihr herausfällt. In den nächsten Versen führt der Apostel seine Argumentation gegen das Vertrauen auf das Fleisch fort, wenn er schreibt, jetzt die Verse 4 bis 6, obwohl auch ich mein Vertrauen auf Fleisch setzen könnte. Wenn ein anderer meint, er könne auf Fleisch vertrauen, ich vielmehr, beschnitten am achten Tag aus dem Geschlecht Israel, vom Stamm Benjamin, ein Hebräer von Hebräern, im Hinblick auf das Gesetz ein Pharisäer, im Hinblick auf den Eifer ein Verfolger der Gemeinde, im Hinblick auf die Gerechtigkeit im Gesetz untadelig gewesen. Wir lesen hier, was Paulus alles vor den Israeliten ausgezeichnet hat. Er gehörte von der Herkunft her zum auserwählten Volk Gottes, sogar zum Elitestamm Benjamin. Er wurde gemäß der religiösen Vorschriften am achten Tag beschnitten. Er gehörte zu den stramm konservativen Pharisäern und nicht zu den liberalen Sadduzäern. Und als echter Pharisäer hatte er allen geforderten Eifer, Gott zu dienen, und verfolgte deshalb nach Kräften die junge Gemeinde Gottes. Nach seinem Verständnis hat er sogar das Gesetz gehalten, indem er die Vorschriften und Gebote äußerlich einhielt. Wir wissen, dass er beim besten Bibellehrer dieser Zeit im Alten Testament unterwiesen wurde. Was will man noch mehr? Er konnte doch locker mit den gesetzestreuen Judenchristen mithalten, was das Vorweisen religiöser Verdienste betraf. Er hätte weit mehr als diese auf sein Fleisch vertrauen können. Aber nach seiner Begegnung mit Jesus hatte er erkannt, dass all das, sein vorbildlicher Lebenswandel, sein Eifer für Gott, sein Bibelstudium, nicht das Geringste dazu beitragen konnte, um von Gott angenommen zu werden. Und daran hat sich bis heute nichts geändert. Wir können auch oft hören, ich bin doch getauft worden, ich besuche die Gottesdienste, empfange die Sakramente, engagiere mich in meiner Kirchengemeinde und versuche, die Gebote einzuhalten und ein anständiges Leben zu führen, so gut wie ich eben kann, nach dem Motto, tue recht und scheue niemand. Und das alles soll wertlos sein. Es ist dann wertlos, wenn wir uns darauf verlassen, dadurch von Gott angenommen zu werden und ewiges Leben zu bekommen. Vor diesem tragischen Fehlvertrauen möchte uns Paulus bewahren. Es ist der Weg der Religion. Die Menschen wollen sich durch eigene Vorstellungen und ihre eigene religiöse Lebenspraxis den Weg zu Gott bahnen und durch ihre religiösen Verdienste und Leistungen sich das Angenommenwerden von Gott verdienen oder zumindest ihren Teil dazu beisteuern. Dieser Weg aber führt zu stolzer Selbstgerechtigkeit, zu einer trügerischen Selbstzufriedenheit und führt nicht zum ewigen Leben, sondern in den ewigen Abgrund. Der Weg, den uns das Evangelium zeigt, lautet: Christus hat das Angenommensein von Gott für dich erwirkt und du sollst und darfst es im Glauben annehmen. Beide Wege sind miteinander nicht vereinbar und schließen sich gegenseitig aus. Deshalb ist es berechtigt zu sagen, Religion contra Christus, weil jeder religiöse Weg verhindert, dass wir über Christus zum ewigen Leben gelangen können. Und er selbst hat ja schließlich gesagt, Johannes 14,6, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. In den nächsten Versen sehen wir, wie dieser Weg über Christus im Leben des Paulus ausgesehen hat und was er bei ihm bewirkt hat. Die Verse 8 und 9. Aber was mir Gewinn war, das habe ich um des Christus willen für Schaden geachtet. Ja, wahrlich, ich achte alles für Schaden gegenüber der alles übertreffenden Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn, um dessen Willen ich alles eingebüßt habe. Und ich achte es für Dreck, damit ich Christus gewinne und in ihm erfunden werde. Aus diesen Versen können wir herauslesen, dass es im Leben von Paulus eine gewaltige Veränderung gegeben hat. Alles, was sein bisheriges Leben ausmachte, was er erreicht hatte, was ihm wichtig war, wofür er gekämpft hatte, ist ihm auf einen Schlag unwichtig geworden. Vielmehr noch, er betrachtet es jetzt als Verlust, als Schaden, sogar als Dreck. Wie kam es dazu? Durch seine eindrückliche Begegnung mit Jesus, durch seine Bekehrung zu ihm hin, hat er erkannt, wer dieser Jesus war und was er für ihn getan hat. In seinen Worten ausgedrückt, er erhielt die alles übertreffende Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn. Und diese alles übertreffende Erkenntnis hat sein gesamtes Leben auf den Kopf gestellt. Sie hat sein bisheriges Lebensfundament zerstört und ihm ein neues gegeben, nämlich Christus selbst. Denn das Wort Erkenntnis bedeutet in der Bibel weit mehr als in unserem Sprachgebrauch. Es bedeutet nicht nur ein verstandesmäßiges Begreifen und Verstehen, sondern ein persönliches Kennen, ein liebendes und Gemeinschaft erzeugendes Ergreifen. Oder anders ausgedrückt, er hat Jesus nicht nur im üblichen Sinn erkannt, sondern er hat ihn bekommen, er hat Besitz ergriffen von ihm. Und im Vergleich dazu war alles, was er dafür eingebüßt und verloren hatte, unwichtig. Die von Christus bewirkte Lebenswende hat dazu geführt, dass sein Leben eine völlig neue Ausrichtung und Zielsetzung bekommen hat. Im Galaterbrief beschreibt er das so, Galater 2,20: Und nun lebe ich, aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Paulus führt nicht mehr sein eigenes Leben, indem er sich auf seine Kraft und seine Fähigkeiten stützt und verlässt, sondern hat so eine tiefe Gemeinschaft mit seinem Herrn, dass er jetzt Christus sein Leben führen lassen möchte. Auch deswegen gilt Religion contra Christus. Religion führt zum Starkwerden des menschlichen Ichs, zur Stärkung unserer Selbstbehauptung und unserer Autonomie. Christus führt uns zur Abhängigkeit von ihm, dazu, dass er immer mehr unser Leben führt und lenkt, so wie schon Johannes der Täufer formuliert hat: Ich muss abnehmen, er muss zunehmen. Schauen wir uns jetzt an, wie die neue Lebenszielsetzung für Paulus aussieht. Das sind die Verse 8 bis 11. Damit ich Christus gewinne und in ihm erfunden werden, ist das eine. Und dann noch, um ihn zu erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden, damit ich zur Auferstehung aus den Toten gelange. Zum ersten Punkt, damit ich Christus gewinne und in ihm erfunden werde. Hatte er nicht schon Christus gewonnen? Natürlich, bei seiner Bekehrung. Aber das Gewinnen Christi ist ein lebenslanger Prozess, der darin besteht, ihn immer mehr zu erfassen und zu lieben, die Gemeinschaft mit ihm zu vertiefen und ihm immer mehr Raum in unserem Herzen und Leben zu geben. Weiter möchte Paulus in Christus erfunden werden. Das heißt ganz einfach, wenn ihn jemand sucht, möchte er in Christus gefunden werden. Diese Formulierung zeigt, dass Christus sein neuer Wohnort, sein neuer Lebensraum geworden ist. Von dort aus möchte er handeln und für das Reich Gottes arbeiten. Für ihn ist das in Christus sein nicht nur eine theologische Wahrheit, sondern etwas höchst Praktisches und für einen Christen Selbstverständliches. Durch das Wörtchen in dem, das jetzt folgt, erklärt er, warum er überhaupt in Christus gefunden werden kann. Nochmal der Vers 9. Indem ich nicht meine eigene Gerechtigkeit habe, die aus dem Gesetz kommt, sondern die durch den Glauben an Christus, die Gerechtigkeit aus Gott aufgrund des Glaubens. In der Übersetzung der Wuppertaler Studienbibel heißt es noch etwas deutlicher, also der gleiche Vers, nicht mehr im Besitz meiner eigenen Gerechtigkeit, der aus dem Gesetz, sondern der durch den Glauben an Christus, der aus Gott stammenden Gerechtigkeit. Paulus hatte seine eigene Gerechtigkeit, die er durch das äußerliche Einhalten des Gesetzes zu haben glaubte, abgelegt, und die von Gott selbst stammende Gerechtigkeit wurde ihm durch seinen Glauben an Christus übereignet. Was bedeutet eigentlich der Begriff Gerechtigkeit in diesem Zusammenhang? Es bedeutet weit mehr als nur die Tatsache, zum Beispiel, dass Gott alle Menschen gerecht behandelt. Der Bibellehrer John MacArthur hat Gerechtigkeit folgendermaßen definiert: Gerechtigkeit ist der Zustand vollkommener Übereinstimmung mit Gottes vollkommenen Willen und seinem heiligen Charakter. Wenn also jemand das vor Gott aufweisen kann, ist er vor ihm gerechtfertigt. Gerechtigkeit ist also ein Zustand oder eine Stellung, die uns Gott durch den Glauben an Christus verliehen hat und die uns erst für ihn annehmbar macht. Und kein noch so edles und moralisch einwandfreies Leben kann dem Anspruch Gottes an Gerechtigkeit gerecht werden. Darum ersetzt Gott unsere eigene selbstgemachte Gerechtigkeit durch seine, an seinem Sohn Jesus sichtbar gemachte Gerechtigkeit. In dem gelesenen Vers heißt es, die durch den Glauben an Christus aus Gott stammende Gerechtigkeit. Durch unseren Glauben an Christus verleiht uns Gott seine Gerechtigkeit. Und woher kommt dieser Glaube? Aus der Predigt lesen wir im Römerbrief, also aus der Verkündigung in Wort und Schrift. Wenn dem Menschen also das Evangelium verkündigt wird und er mit Glauben darauf reagiert, wird ihm Gottes Gerechtigkeit verliehen. Und was bedeutet es, so zu glauben, dass dieser Glaube zu unserer Errettung führt? Ich möchte deswegen näher darauf eingehen, weil das Wort Glauben oder Formulierungen wie du brauchst nur an Jesus zu glauben, auch falsch verstanden werden können. Genauso wie erkennen, nicht nur das verstandesmäßige Verstehen, sondern auch eine liebende Gemeinschaft bedeutet, heißt Glauben nicht nur das Gehörte anzuerkennen oder zu bejahen, sondern ihm absolut zu vertrauen, es zu verinnerlichen und dadurch bewegt es auch zu tun. Im biblischen Sinn ist Glauben und das Geglaubte auch zu tun, ist Glaube und Glaubensgehorsam dasselbe. Als Musterbeispiel für den Glauben wird oft und auch völlig berechtigt Abraham herangezogen. Im Römerbrief steht zu Abraham: Denn was sagt die Schrift? Abraham aber glaubte Gott und das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Römer 4,3. Woran glaubte Abraham? Es gab damals noch kein Altes Testament, keine Schriftgelehrten, keine biblische Lehre. Er glaubte dem, was Gott ihm offenbart und aufgetragen hat. Deshalb verließ er seine Heimat, um nach Kanaan zu ziehen, und deshalb legte er seinen Sohn Isaak auf den Opferaltar. Im Hebräer 11,17 steht dazu: Durch Glauben brachte Abraham den Isaak dar, als er geprüft wurde, und opferte den Eingeborenen, er, der die Verheißungen empfangen hatte, zu dem gesagt worden war: In Isaak soll dir ein Same berufen werden. Er zählte darauf, dass Gott imstande ist, auch aus den Toten aufzuerwecken, weshalb er ihn auch als ein Gleichnis wieder erhielt. Obwohl Abraham die Verheißung auf viele Nachkommen hatte, war er bereit, Isaak zu opfern, weil er darauf vertraute, dass es Gott trotzdem möglich war, seine Verheißungen zu erfüllen. Abraham hatte Gottes Wort gehört und danach gehandelt, im uneingeschränkten Vertrauen zu Gott. Und deshalb wurde ihm die Gerechtigkeit Gottes verliehen und deshalb gehört er zu der Wolke von Zeugen, die im Hebräer 11 beschrieben ist. Dieser Glaube, das Hören auf Gott und Handeln in sich vereint. Und nur dieser Glaube ist es, der Gott dazu veranlasst, uns seine Gerechtigkeit und damit ewiges Leben zu schenken. Um zu unserem Thema zurückzukommen: Gerechtigkeit kommt aus dem Glauben, nicht aus den religiösen Werken eines Menschen. Glaube und Werke als Weg zur Gerechtigkeit schließen sich gegenseitig aus. Und jetzt noch mal zurück zu den Lebenszielen des Paulus. Über das Gewinnen von Christus und das in ihm erfunden werden, haben wir bereits gesprochen. In den Versen 10 und 11 lesen wir noch: Um ihn zu erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden, damit ich zur Auferstehung aus den Toten gelange. Auch in diesen Versen sehen wir, dass das Erkennen von Christus für Paulus keine theoretische und unverbindliche Angelegenheit ist, sondern eine höchst praktische. Ihn erkennen heißt für Paulus ganz konkret, die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden zu erfahren, mit dem letztlichen Ziel, zur Auferstehung aus den Toten zu gelangen. Für ihn bildete der Wunsch, die Auferstehungskraft zu erfahren und die Gemeinschaft seiner Leiden zu teilen, eine untrennbare Einheit. Für ihn ging es also nicht nur darum, die Gemeinschaft seiner Leiden auf sich zu nehmen oder zu ertragen, sondern sie genauso zu wünschen wie die Erfahrung der Kraft seiner Auferstehung. Und dieser Wunsch geht für ihn sogar so weit, in der Gemeinschaft der Leiden seinem Tod gleichförmig zu werden. Können wir das noch verstehen oder besser gesagt, können wir hier Paulus noch folgen? Für Paulus war auf jeden Fall klar, dass der Weg zur tiefen Gemeinschaft mit Christus, zum innigen Einswerden mit ihm darin bestand, beides aus dem Leben seines Herrn, Auferstehungskraft und Leiden bis hin zum Tod, zu Bestandteilen seines Lebens zu machen. Und für jeden Nachfolger Jesu muss auch klar sein, dass zur Nachfolge beides gehört. Und auch, dass es keine Auferstehungskraft gibt ohne Bereitschaft zu dieser Gemeinschaft seiner Leiden. Oder anders ausgedrückt, wir werden immer nur so viel an der Kraft seiner Auferstehung teilhaben, wie wir bereit sind, die Gemeinschaft seiner Leiden zu teilen. In der Regel wird es bei uns, zumindest bis jetzt, nicht um das Ausmaß der Leiden unseres Herrn gehen, sondern eher darum, um der Nachfolge wegen, Ausgrenzung, Benachteiligung, verleumdet und verspottet werden zu erdulden. Die Frage ist, sehen wir das als notwendiges Übel, das wir halt in Kauf nehmen müssen, oder können wir es als normalen Bestandteil unserer Nachfolge sehen, als eine Bestätigung dafür, dass wir richtig unterwegs sind und als etwas, was unsere Gemeinschaft mit Jesus vertieft. Christus kontra Religion war unser Thema heute. Vieles, was wir gehört haben, war sicher nichts Neues für uns und den meisten war sicher auch schon vor der Predigt klar, dass menschliche Religion und Christus unvereinbar miteinander sind. Aber wie können wir im Vers 1 des heutigen Textes lesen, euch immer wieder dasselbe zu schreiben, ist mir nicht lästig, euch aber macht es gewiss. Und für mich selber möchte ich zwei Dinge aus der Predigt mitnehmen. Das erste, wir leben in einem stark religiösen Umfeld. Viele der Menschen, mit denen wir zu tun haben, sind religiös, in der Regel katholisch und mehr oder weniger stark in ihren religiösen Traditionen verwurzelt. Und im Umgang mit diesen Menschen ist es nötig, mit Liebe und Geduld und einer angemessenen, sprich demütigen Haltung zu erklären, was der Unterschied ist zwischen der Religion und der Kernbotschaft des Evangeliums. Im Fall der katholischen Lehre und Praxis bedeutet Religion Christus plus unsere eigenen Werke, Christus plus Sakramente, hier vor allem das Abendmahl, und Christus plus Kirche, die Kirche als Mittler zwischen Gott und den Gläubigen. Und hier gilt es dafür zu arbeiten und zu beten, dass diese Menschen erkennen können, dass Christus mit dem, was er vollbracht hat, allein genügt zu unserer Rettung und zum ewigen Leben. Und es geht dabei auch nicht darum, diese Menschen von unserer Position zu überzeugen, sondern auch ihnen gegenüber den Auftrag unseres Herrn zu erfüllen, wie es im 2. Korinther 5,20 heißt, so sind wir nun Botschafter für Christus, und zwar so, dass Gott selbst durch uns ermahnt. So bitten wir nun stellvertretend für Christus, lasst euch versöhnen mit Gott. Ja, und der zweite Punkt. Wir haben über die Neuausrichtung und Zielsetzung im Leben von Paulus nach seiner Begegnung mit Christus gesprochen, nämlich die alles übertreffende Erkenntnis Christi Jesu, das Gewinnen von Christus und das in ihm gefunden werden. Und ich möchte heute jeden von uns fragen, wie sieht die Ausrichtung deines Lebens aus? Welche Ziele für dein Leben hast du? Wahrscheinlich hast du diese Fragestellung hier von dieser Kanzel aus schon öfter gehört, aber es ist hilfreich, uns diese Fragen immer wieder einmal zu stellen. Als Nachfolger Jesu soll natürlich er den ersten Platz in unserem Leben haben. Und das war auch sicher so bei Paulus. Aber er richtete keine moralischen Appelle an uns, sondern zeigte uns einen konkreten Weg dazu auf, nämlich die alles übertreffende Erkenntnis Christi und seiner Liebe. Dies ist für Paulus die entscheidende Voraussetzung für die praktische Nachfolge im Alltag. Deshalb betont er das auch immer wieder in seinen Briefen, So zum Beispiel in Epheser 3,19, wo wir lesen können, und die Liebe des Christus zu erkennen, die doch alle Erkenntnis übersteigt, damit ihr erfüllt werdet bis zur ganzen Fülle Gottes. Die zunehmende Erkenntnis seiner Person, seines Wesens und seiner Liebe zu uns wird auch uns zunehmend verändern und uns zur Nachfolge drängen. Ja, und auf welchem Weg? Das steht im 2. Korinther 3, Vers 18, haben wir sicher auch schon oft gehört, diesen Vers. Wir alle aber schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an und werden so verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie es vom Herrn, dem Geist, geschieht. Das Anschauen seiner Herrlichkeit, die Erkenntnis seiner Liebe, wie erfolgt das? Durch das Anschauen seiner Herrlichkeit in der Heiligen Schrift, durch unser Gebetsleben und ganz praktisch durch unser tägliches Leben mit ihm, in der Erfahrung seiner Auferstehungskraft und auch in der Gemeinschaft seiner Leiden, immer mit dem Ziel vor Augen zur ewigen und endgültigen Gemeinschaft mit unserem Herrn nach der Auferstehung aus den Toten zu gelangen. Amen.